Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und heute Morgen habe ich den René zu Gast. Guten Morgen.
Guten Morgen, Daniel. Hi.
René, ein seltener Fall, nämlich du hast außergewöhnlich viel Podcast-Erfahrung und das ist ja bei unseren Gästen nicht immer zwangsläufig so, es sei denn, sie waren bei uns schon mal öfter zu Gast. Erklär doch mal, woher du deine Podcast-Erfahrung ziehst.
Ja, also ich habe einen Podcast mit drei Freunden von mir. Weil wir so ein gemeinsames Projekt haben. Wir sind alle irgendwie nur hobbymäßig halt im Gaming verwandelt. Also wir arbeiten nicht in der Branche. Und wir haben dieses Projekt Bro Up, nennt sich das. Und wir haben dann halt einen Podcast, den wir auch relativ regelmäßig versuchen, an den Start zu bringen. Es haut leider bei vielen Leuten nicht ganz so oft hin, der sich Bro Up Talk nennt. Und wir machen da so themenrelevante Podcasts. Also wir reden jetzt nicht so wie ihr zum Beispiel über gewisse Games, sondern wir haben jetzt über Fighting Games mal gesprochen oder über Dark Souls haben wir gesprochen, weil wir da relativ große Fanboys sind. Über die E3 haben wir letztes Jahr gesprochen, nein, halt so Sachen machen wir.
Und mit vier Leuten, das kann ich mir vorstellen, es ist ja bei uns schon schwierig, das irgendwie mit Gästen und sonst was zu koordinieren und mit vier Leuten, da müsstet ihr eigentlich wahrscheinlich so einen festen Termin haben, wo ihr sagt, immer Monats, ersten Donnerstag im Monat oder sowas, abends dann oder so, ne?
Wir versuchen es, aber wie gesagt, das ist halt echt ein sehr großes Problem, wir sind alle vier berufstätig und wohnen auch nicht in gleichen Städten, das heißt, wir können auch nicht, also wir machen das auch nur per Skype, wir können uns jetzt nicht hinsetzen und sagen, hier ist jetzt der Termin, wir treffen uns einmal im Monat und nehmen dann was auf, also ist schon ein bisschen komplizierter.
Du hast dich aber, obwohl du quasi einen eigenen Podcast hast, trotzdem noch bei uns gemeldet und aus deinen quasi Mails habe ich jetzt rausgehört, dass du trotzdem noch Insert Moin hörst. Das heißt, ich finde ja schon kaum die Zeit, unsere Moin-Casts nachzuholen, aber du schaffst es trotzdem noch, auch weitere Casts zu hören.
Ja, definitiv. Also ich bin viel Podcast-Hörer. Aus dem einfachen Grund, ich bin Berufspendler. Also ich fahre jeden Morgen mit dem Auto 40 Minuten zur Arbeit, abends wieder zurück. Und ich bin viel Läufer. Also ich gehe 3 bis 4 Mal die Woche noch zusätzlich joggen oder Rennrad fahren, weil ich viel Sport mache. Und habe dann eigentlich immer einen Stecker im Ohr, um mir dann Podcasts anzuhören. Weil wenn man viel im Auto unterwegs ist, irgendwann geht einem die Musik so auf die Nerven, dass man dann dazu umswitcht, zu sagen, ich höre jetzt Hörbücher. Was bei mir aber am naheliegendsten war, zu sagen, ich höre Podcasts, ne? Weil das halt Sachen sind, die mich interessieren. Also ich höre viele Gaming-Podcasts, egal ob jetzt aktuell oder Retro-Sachen und dann halt so Sachen wie Zelluloide zum Beispiel, also wo dann über Filme gequatscht wird, weil ich zu meinem Interesse mit Gaming halt auch also Film interessiert bin. Und so alles, was mich so irgendwie beschäftigt, dazu höre ich mir gerne Podcasts an. Und deshalb habe ich mich auch bei euch beworben, weil ich halt
so hochtrabend. Es ist nicht so, dass wir Gäste durch ein Bootcamp an Auswahl schicken, wo wir sagen, die müssen aber mindestens eine Mappe vorlegen mit 35 Referenzen und dann schauen wir das zusammen an.
Nein, aber du weißt, wie ich das meine.
Ja, genau. War ja auch eine super Sache und es bietet sich ja auch immer an, weil Leute, die selber podcasten oder schon mal gepodcastet haben, bei denen weiß man halt, gut, die haben wahrscheinlich schon mal die Technik und auch die Rahmenbedingungen und die haben da auch ein bisschen Erfahrung und dann ist es ja auf jeden Fall sehr gut, wenn man die dann mal einlädt. Und was mit Podcasts angeht, bin ich auch bei dir. Ich höre zum Beispiel auch noch Sportpodcasts ab und zu so ein bisschen, also Clubfans United oder sowas, das ist natürlich jetzt nur für Nürnberg-Fans relevant, aber ich weiß, es gibt keinen Fußballverein, glaube ich, bis runter in die dritte Liga, wo es nicht irgendwie einen Fan-Podcast gibt oder so, die dann immer über das Aktuelle sprechen. Und das höre ich mir auch immer sehr gerne an. Und mir geht's genauso wie dir. Ich brauche auch mal früh ein bisschen länger zur Arbeit. Und da ist das immer ganz schön zum Anhören. Aber gut, wir wollen ja heute auch über ein Spiel reden. Denn das ist ja eine Besonderheit von uns, dass wir natürlich dann immer monothematisch über einen Titel reden. Ethan Meteor Hunter ist ein kleines Spiel, das gibt's seit, ich glaube, 2013 oder sowas, schon für, und ich habe es mir extra aufgeschrieben, für Windows, Mac und Linux, weil irgendwann kam letztens mal die Anmerkung, wir sollen doch mal bitte auch sagen, wenn es Spiele auch für Mac und Linux gibt, weil viele Leute gibt's da draußen, die haben kein Windows auf ihrem PC, sondern ein anderes Betriebssystem und die wollen dann immer ganz gern wissen, ob sie das Spiel auch installieren können oder ob sie es irgendwo herbekommen oder ob sie es über Virtual Machine oder was es da alles gibt. Installieren müssen. Und seit April gibt es für PlayStation 3 und Vita und auf der letzteren haben wir das gespielt. Ist ein kleiner Puzzle-Plattformer oder Putzformer-Plattler, wie wir die immer liebevoll nennen bei uns heute Moin, weil das irgendwann mal aus einem Schreibfehler raus entstanden ist und seitdem sagen wir immer Putzformer-Plattler. Erklär doch mal, was es mit Meteor Hunter auf sich hat, was es für eine Art von Spiel ist.
Also Ethan, Meteor Hunter ist ein 2D-Puzzle-Plattformer, wie du das gerade auch gesagt hast. Ja, es ist, also ist, wenn man sich diese Pressesachen mal so durchliest und das bei Google eingibt, also diesen Namen, dann kommt immer wieder der Vergleich Super Meat Boy trifft Braid. Also du hast ein relativ, ich fand's anspruchsvolles Plattforming-Spiel. Dein Haupt an Protagonist Ethan, es wird in der Intro-Sequenz wird's erklärt, es stürzt ein Meteor ab und dadurch erhält er dann telekinetische Fähigkeiten, das heißt, er kann Objekte in seiner Umgebung bewegen, drehen oder sonstiges und macht sich dann auf der Suche nach diesem Meteor. Ja, du hast einen ganz klassischen 2D-Plattformer, bloß die Besonderheit ist wirklich, dass du die Zeit anhalten kannst und dann gewisse Plattformen oder gewisse Blöcke nehmen kannst, die umsetzen kannst, drehen kannst, aufeinanderstellen und so. Das ist so die Besonderheit von Ethan Meteor Hunter, fand ich jetzt. Also da kommt dann noch zu diesen normalen Plattforming-Elementen halt diese Besonderheit rein, die das Spiel wirklich sehr, sehr anspruchsvoll machen.
Genau, man hat also Ethan ist eine Maus, kann man noch dazu sagen. Also man steuert eine kleine Maus. Und es fängt an damit, dass man klassische Plattformer oder Jump'n'Run, wie wir Deutschen immer fälschlicherweise sagen. Das heißt, man hüpft über Plattformen, man springt, man muss irgendwo rauf oder runter und läuft halt von links nach rechts. Und dann, wie du schon richtig gesagt hast, muss man diese Meteoritensplitter einsammeln. Also kann man sich vorstellen wie die Münzen aus Mario oder so oder die Sphären von Sonic. Das heißt, man läuft einfach durch das Level durch und sammelt die eben ein. Und am Ende sieht man, ja, du hast irgendwie 40 von, 50 eingesammelt. Oder du hast eben alle eingesammelt. Herzlichen Glückwunsch. Und wie man das auch von Plattformern kennt, es gibt diese klassische drei Arten der Benotung, nenne ich sie jetzt mal. Also das heißt, erstmal geht's darum, überhaupt ans Ende vom Level zu kommen. Dann der nächste Schritt ist, auch noch alle Meteoritensplitter einzusammeln. Und der dritte Schritt ist, das dann auch noch in der Bestzeit zu schaffen. Also man sieht immer am Ende dann irgendwie, ja, du hast 8 Minuten gebraucht. Und wenn du es in 3 Minuten geschafft hättest, hättest du auch noch hier den quasi Bestzeit, die wir so veranschlagen als Entwickler, freigeschaltet. Und dann kommt eben diese Steuerung dazu, die du auch schon richtig angesprochen hast, nämlich mit, dass man das Level manipulieren kann. Das heißt, es gibt eine Pause-Funktion. Für die muss man aber immer erst so Pause-Items Stücke, einsammeln. Ja. Ja, genau. Also das heißt, die sammelt man ein und dann sieht man oben, okay, ich habe 2 Pause-Items. Das heißt, man kann 2-mal irgendwie das Level anhalten, dann bleibt wirklich, friert alles ein. Du bleibst auch mitten im Sprung, wenn du gerade bist, in der Luft stehen. Und dann kannst du, und das war auch der Grund, warum ich das auf der Vita spielen wollte, die Welt manipulieren. Das heißt, du kannst Blöcke drehen, kannst sie irgendwie verschieben, kannst sie irgendwo raufstellen, runterstellen, irgendwo drauflegen. Und da dachte ich mir, ja gut, das bietet sich ja an, das über Touchscreen zu machen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich fand das sehr fummelig über den Touchscreen. Wie ging's dir da?
Ich habe die Touch-Steuerung 2-mal ausprobiert und ich fand's ganz katastrophal. Also man hat ja hinten die Touch-Steuerung von der Vita. Dadurch kann man das dann bewegen und im besten Fall sollte man das mit 2 Fingern dann probieren, dass man das mit den 2 Fingern dann um die eigene Achse drehen kann oder halt mit einem Finger verschieben kann, nach oben, unten, links, rechts. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert und ich fand es wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Im Endeffekt habe ich es dann so gemacht, dass du kannst auch die Alternative dann wählen, dass du über die Schultertasten der Vita diese Drehung ausführst, immer in 45 Grad. Ja, immer in 45 Grad. Und das habe ich dann, ich bin dann nachher dazu übergegangen, das so zu machen, weil es einfach viel zu fummelig war.
Muss man das aktivieren oder sowas? Weil bei mir war es so, ich habe das dann irgendwann, es ging dann nicht mehr über den rückwärtigen Touchscreen. Der Screen ist ja eigentlich nicht Touchfläche so ungefähr, der Vita. Ich habe da dann irgendwie dann rumgedreht, aber mir ging das nicht. Ich musste immer alles vorne manipulieren. Hätte ich das irgendwie in den Optionen nochmal einstellen müssen oder?
Da habe ich gar nicht nachgeschaut. Also mir war jetzt zum Beispiel auch gar nicht so hundertprozentig klar, dass man auf dem vorderen Touch, so wie du das jetzt gesagt hast, das da auch drüber drehen kann.
Also ich habe es dann immer vorne gedreht, okay. Aber das war auch sehr fummelig.
Ja.
Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ist halt auch total blöd, weil ich habe das Spiel angefangen, bevor ich mir die Hand gebrochen habe. Und dann habe ich natürlich eine ewig lange Pause gehabt und habe dann erst die weiteren Level danach dann gespielt mit irgendwie 1 Monat Zeit oder sowas, Abstand. Deswegen reden wir auch jetzt erst drüber. Und da war es dann irgendwie so, dass ich dann irgendwie immer gesehen habe, okay, man muss irgendwie hinten auf dem Touchscreen, es würde sich auch anbieten, weil man hat diese Objekte, sieht sie vorne auf dem Monitor und hinten mit den kleinen Fingern kann man dann irgendwie drehen oder so, dass man dann auch sieht, wo ist dieser Holzblock, wo muss ich den hinschieben. Das hat bei mir nie geklappt. Der hat es einfach nicht akzeptiert hin. Und da habe ich mir gedacht, na gut, vielleicht ist das irgendwie ein Fehler oder das haben sie dann doch nicht eingebaut, obwohl es irgendwie in der Beschreibung drin steht. Und vorne ist es halt immer sehr, sehr fummelig, weil so ganz genau präzise funktioniert es auch nicht. Das heißt, man sieht schon, dass die Blöcke, die man dreht, drehen sich dann immer schon so in so kleinen Schritten. Und man muss schon manchmal ganz genau präzise irgendwie die Sachen an bestimmte Stellen setzen. Und ich hatte es auch ganz oft so, dass es irgendwie so Physik-Glitches, nenne ich es jetzt mal, genau, hatte. Also, dass man irgendwie einen Block, der eigentlich hätte irgendwo runterrutschen müssen, ist aber nicht runtergerutscht, sondern klemmt der dann auf einmal irgendwo. Und dann ärgerst du dich halt, weil dann hast du deine Pausefunktion,
die ja begrenzt ist.
Genau, hast du verbraten auf einmal und dann sagt er dir, oder dann rutscht das Ding einfach nicht runter und dann sagst du, ja scheiße, toll, muss ich jetzt noch irgendwie ab dem letzten Savegame nochmal, ab dem letzten Speicherpunkt neu starten, weil ich diese Pausefunktion jetzt verbraten habe, weil ein Block, der eigentlich irgendwo runterrutschen sollte, da irgendwo klemmt.
Genau, also das hatte ich auch, dass ich, gerade was du gesagt hast, diese Physik-Glitches in Anführungsstrichen, gerade wenn man die auch vertikal hat und man musste irgendwas genau, also so einen länglichen Block wie so ein Tetris-Block zum Beispiel, den langen, muss man irgendwie links irgendwo einhaken, dass man da auch unfassbar fummeln musste, dann macht man halt die Pausefunktion, beendet die Pausefunktion und dann siehst du, es haut einfach nicht hundertprozentig hin, weil es jetzt nicht genau eben ist, sondern du einen Grad das Ding schräg stehen hast und das war auch, ja. Also ich fand es wirklich nicht so gut.
Und wenn man dann vorne fummelt auf dem Touchscreen, hat man immer das Problem, dass man hält hinter den Daumen, muss man dann irgendwie, man drückt mit zwei Daumen drauf und dreht dann irgendwie so und dann hat man aber oft das Problem, dass man halt gar nicht genau sieht, wo man eigentlich dreht, weil man ja mit den, klassisches Problem des Touchscreens, dass man mit den Fingern ja eigentlich das verdeckt, wo man drauf rumdrückt und dann das nicht genau sieht. Also das fand ich, anfangs fand ich das ganz witzig, die Idee, dass man das Level manipulieren kann, später fand ich es dann irgendwie so, naja, also und bei mir kommt natürlich dazu, ich spiele auch oft dann irgendwie im Bus und dann, ja, hat man halt auch nicht so ganz die ruhige Umgebung, beziehungsweise die ruckelfreie Umgebung und dann sitzt man halt im Bus, der schaukelt und dann, ja, hat man seine Probleme oder seine liebe Not, das dann irgendwie genau zu präzisieren. Aber bis auf besondere Level, da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen, fand ich eigentlich die Rücksetzpunkte immer ganz fair. Also man hat nie so irgendwie so ewig lange Sequenzen, wo man sich dann ärgert, dass man dann irgendwie die letzten 5 Spielminuten verloren hat, sondern man wird eigentlich immer direkt gleich kurz vorher dann wieder abgesetzt.
Richtig. Also man kann entweder das Level selber zurücksetzen, beziehungsweise bis zum letzten Rücksetzpunkt, indem man die Kreistaste 2 bis 3 Sekunden gedrückt hält, dann kommst du automatisch zu dem Rücksetzpunkt. Oder wenn du stirbst, du bist sofort wieder da. Also es war wirklich, dass man so Sachen per Try and Error immer wieder ausprobieren musste oder auch gerade bei den Rätseln, dass man gesagt hat, ich mach's jetzt so und so, klappt doch nicht, okay, ich drücke eben die Kreistaste, zack, ich bin wieder am Rücksetzpunkt und habe effektiv nicht viel Spielzeit verloren. Also das ist sehr, sehr gut gelöst. Also der Vergleich gerade so Super Meat Boy zum Beispiel, der hat ja auch diese Rücksetzpunkte, finde ich sehr gut gewählt.
Bis auf die Scheiß, und ich sage ausdrücklich Scheiß Pogo-Stick-Level, weil du hast mir vorher schon so ein paar Stichpunkte geschickt, ja, mit so Kritikpunkten und da ist mir auch sofort aufgefallen, weil die habe ich auch gehasst wie die Pest. Das sind nämlich Level, da hat man so einen Pogo-Stick, also so ein Jump,
ja, ein Pogo-Stick. Also der ja, Ethan kommt aus seiner Röhre raus, geht auf diesen Pogo-Stick und fängt an loszuspringen.
Mir ist noch nicht bewusst, ob alle sofort wissen, was ein Pogo-Stick ist. Also wenn das ein geläufiger Begriff für diesen Sprungstab ist, dann ja, mag das durchaus so sein. Ich musste auch erst kurz irgendwie überlegen, was das eigentlich ist. Und dann ist mir angekommen, okay, klar, dieser Sprungstick. Da gibt's nämlich so Level, die sind wie Doodle Jump. Also das heißt, man springt von unten nach oben und weil man über diesen Pogo-Stick eben höher springen kann, kann man auch irgendwie schneller nach oben kommen. Und die haben keine Rücksetzpunkte und gar nichts und die sind teilweise arg frustrierend. Also ich habe gerade im späteren Verlauf habe ich bei einem irgendwie bestimmt 40 Anläufe gebraucht oder sowas.
Ja, das kommt hin. Also du musst diese Level von vorne bis hinten auswendig lernen. Und du fängst an, springst dann deine ersten paar Passagen hoch und dann kommt wieder halt eine Stelle, die du nicht voraussehen kannst und du musst wieder von vorne anfangen. Und ich fand das so frustrierend. Und gerade da bin ich auch ein paar Mal durchgeglitscht, wenn du zum Beispiel ganz links oder ganz rechts, also ganz außen eine Plattform hattest. Du bist ganz an die Außenwand gesprungen und du bist einfach durch diese Plattform durchgefallen. Da kam noch also dieser technische Fehler dazu und dass du wirklich auswendig lernen, auswendig lernen, auswendig lernen. Und das macht nicht sonderlich viel Spaß. Zum Glück hatte ich das jetzt so, ich habe jetzt die ersten beiden Welten gespielt, dass diese Pogo-Stick-Level nur einmal vorgekommen sind. Also einmal pro Welt. Also ich hatte
einmal pro Welt, weil ich bin nämlich beim zweiten. Den ersten fand ich noch einigermaßen okay, da konnte ich mich noch durchnerven. Und beim zweiten war ich dann kurz davor aufzugeben, weil es mich da einfach so genervt hat. Weil du hast dann auch so, wie heißen die, so Zahnräder so mit Stacheln dran und dann hast du irgendwie hin und her fahrende Plattformen oder Plattformen, die die sind so, ja, die schimmern so ein bisschen, als ob das so eine Glut ist und die brechen dann weg, sobald du einmal draufgesprungen bist und das ist halt irgendwie, teilweise musst du dann halt wirklich im ganzen Bereich und kannst da nicht irgendwie erstmal springen und sagen, jetzt gucke ich mal, wo muss ich denn jetzt lang, sondern du musst das in einem Sprung quasi schaffen, weil die ja wegbrechen, die Plattformen. Und dann schaffst du es und siehst oben, ach scheiße, ich bin auf der falschen Seite und jetzt springe ich hier voll in diese Stacheldinger rein, kannst nichts mehr dagegen machen und dann musst du wieder ganz von vorne, also beziehungsweise ganz unten anfangen. Die fand ich teilweise ein bisschen frustig. Und was du auch, das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber du fandest auch die Bosskämpfe etwas nervig, ne?
Also ich habe die erste Welt durchgespielt und da war ein Bosskampf gegen die Mausnachbar von Ethan, die halt um diese Splitter wettstreiten. So, das ist die Introsequenz und das ist halt dein Antagonist in dem Spiel. Und ich habe das in den ersten Bossfight gemacht und du kriegst nachher, wie du es gerade gesagt hast, eine Zeit angegeben, wie man am besten den Level schaffen sollte. Und es waren, glaube ich, 2 Minuten 30. Ich habe für den ersten Bossfight 22 Minuten gebraucht und gefühlte 25 bis 30 Anläufe, weil ich es so frustrierend fand. Also du hast ein Areal, in dem du diesen Bosskampf erledigen musst und du hast da diese von dir gerade angesprochenen Plattformen, die wegbrechen. Du musst einen gewissen Parcours abspringen, damit du freies Schussfeld auf diesen Boss hast. Das heißt, du musst die ganze Zeit rumspringen, einen gewissen Bereich freischalten, dann musst du ganz schnell wieder nach unten, wo du eine Abschussvorrichtung für eine Kiste hast, um diesen Gegner zu treffen.
Ganz kurz, die Abschussvorrichtung ist übrigens eine Mausefalle.
Genau.
Also da ist nämlich so ein Stück Käse drin und du musst dann auf diesen Käse springen, aber schnell wieder weg, weil sonst schnappt die nämlich zu und dann hast du auch verloren, wenn du von der Mausefalle zerquetscht wirst.
Das kommt nämlich auch noch dazu, das, was du gerade gesagt hast, also dass, wenn du auf die Mausefalle draufspringst und wirklich eine Mikrosekunde zu langsam bist, dann wirst du von der Mausefalle zerquetscht. Und es kommt dazu, dass in diesem Parcours von wegbrechenden Plattformen auch noch Kreissägen durchfliegen. Ziemlich willkürlich, fand ich. Und deshalb fand ich das sehr frustig.
Ja, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich so lange dafür gebraucht hätte, aber ich verstehe schon, was du meinst, weil man muss ja erstmal verstehen, was man eigentlich machen muss. Also ich brauchte erstmal ein paar Anläufe, um zu verstehen, du musst den mit diesen Holzkisten treffen da oben. Ich dachte am Anfang, ich muss zu ihm hinkommen, weil der hat nämlich auf dieser Plattform, wo er oben steht, hat er so einen roten Knopf. Und du weißt, ich muss irgendwie diesen Knopf erreichen oder drücken, damit dann irgendwie das Tor aufgeht und mich aus dem Level rauslässt. Und ich dachte immer, ich muss da raufkommen. Und das habe ich dann ein paar Mal gebraucht. Aber als ich dann verstanden habe, wie es geht, habe ich dann relativ schnell den Dreh rausgehabt. Das einzige Problem war halt wieder dieses, dass die Kiste manchmal irgendwie dann nicht dahin geflogen ist, wo ich sie haben wollte. Und dann musst du sie erst wegschieben oder ich habe sie dann irgendwie nicht mehr auf diese Plattform gebracht, damit der dann irgendwie nach oben geschossen wird. Und das waren so ein paar Spielereien, wo ich dann gesagt habe, ja gut, da scheitere ich eher an der Technik des Spiels und nicht an meinem eigenen Unvermögen, sondern diese Glitches und Probleme, dass irgendwas woanders hängen bleibt oder nicht durchfliegt, wo man eigentlich meint, es müsste in dem Moment durchfliegen. Aber ja. Ja, man hört ja schon aus unseren Beschreibungen raus, dass wir nicht so super begeistert sind von dem Spiel. Ich fand's ein ganz nettes Jump and Run. Was mich ein bisschen gewundert hat, war, dass es so Indie-Preise beziehungsweise nominiert war, weil wenn ich es jetzt vergleiche, du hast ja am Anfang auch schon angesprochen, hier Super Meat Boy und das andere, wie heißt das mit der Zeit?
Braid,
genau. Ja. Da muss ich einfach sagen, also die hatten alle viel, viel mehr Ideen und also Braid, finde ich, war ja wirklich eine spielerische Offenbarung und hatte so viel mehr witzige neue Ideen, die mich jetzt mal überrascht haben. Und bei Meteor Hunter muss ich sagen, ja, das ist ein nettes Jump and Run, hat man aber alle Elemente, hat man schon irgendwie in anderer Form schon mal irgendwo so gesehen.
Ja, richtig. Also es waren wirklich sehr viele Sachen, wo man sehen konnte, das haben sie jetzt daher, die Idee haben sie daher. Ne? Also diese Rätselpassagen hatten sie von so einem Handyspiel, Unblock Me, ne, wo man so Sachen hin und her schieben kann, fand ich jetzt dann, wie wir gerade beide gesagt haben, Doodle Jump war ein Element, was drin war. Schnelle Rücksetzpunkte, Super Meat Boy, also es wurde sehr viel irgendwo angelehnt. Ich würde jetzt den Leuten irgendwie da keine böse Absicht unterstellen wollen und sagen, die haben was kopiert, sondern die haben sich gute Ideen geholt und haben es versucht, in ein Spiel reinzubringen. Also ich fand's auch irgendwie ganz gut und mich hat da auch irgendwann der Ehrgeiz gepackt, aber dann an einer gewissen Stelle war es mir dann wirklich viel zu schwer. Also, dass es so viele Preise abgeräumt hat, kann ich auch nicht so hundertprozentig nachvollziehen.
Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, es ist halt ein französisches Indie-Studio und es ist auch denen ihr Erstlingswerk. Ich habe keine Ahnung, wie groß die sind, also ob da irgendwie, weiß ich nicht, 20 Leute sitzen oder ob das 3 Leute sind. Also vielleicht ist da auch immer dieser, guck mal, das sind nur 3 Leute, ohne Fremdfinanzierung. Also das betonen sie auch ganz groß auf ihrer Webseite, dass sie keinerlei irgendwie Investoren oder Publisher oder sonst irgendwas haben, sondern das alles aus eigener Tasche finanziert haben. Vielleicht ist dann einfach dieser Indie-Aspekt, dieses, guck mal, die sind komplett wirklich Indie, ohne irgendwie fremdes Geld und die haben zu dritt dieses Spiel entwickelt. Also das muss man dann schon möglicherweise auch irgendwie mit in die Preiskategorie mit einrechnen, warum sie das dafür nominiert waren. Was ich aber sagen muss, das hat mich ein bisschen verwundert, du hast gesagt, die Grafik wäre nicht so toll. Ich fand die angemessen und ganz nett, weil die diesen, ich weiß nie, wie es heißt, wenn es drauf ankommt, diesen Disney-Effekt hat. Also dieses, dass man zwei im Prinzip Glasscheiben voreinander hat und also das heißt, man hat einen Hintergrund und vorne die Spielwelt und wenn man die zwei Glasscheiben aneinander vorbeizieht, das sind natürlich heute keine Glasscheiben mehr, aber bei den ersten gezeichneten Disney-Filmen, Schneewittchen und so, da waren es tatsächlich noch echte Glasscheiben, die so abgefilmt wurden und dann hat man halt so einen 3D-Effekt, dass man, wenn man vorne läuft und dann bewegt sich die hintere Scheibe und dann hat man halt dieses, dass man das Gefühl hat, da wäre, du bewegst dich wirklich durch eine Landschaft oder durch eine Welt durch, die im Hintergrund vorbeizieht. Das fand ich jetzt für einen Plattformer ganz angemessen und hat mich jetzt nicht gedacht, oh, die Grafik ist aber ganz schön mies.
Ja, ich hatte vorher jetzt endlich mal Tearaway nachgeholt. Also kann auch sein, dass ich da ein bisschen verwöhnt war, grafikbedingt. Oder Dragon's Crown hatte ich jetzt auch gespielt. Also ich fand's jetzt, also ich fand sie nicht schlecht, ich fand sie relativ schlicht halt. Also so eine Umsetzung hättest du auch, sagen wir mal, auf iOS haben können.
Oder ja gut, klar, Android, aber ne? Das ist ja mittlerweile eh so, dass man sagt, also was teilweise aus Unity mittlerweile rausgeholt wird und auf kleinen irgendwie Smartphones läuft, muss ich schon sagen, oh, okay, Respekt, das war ja irgendwie, also der Begriff Handyspiel war ja früher immer so ein bisschen abschätzig gemeint, trifft aber heute ja gar nicht mehr zu, wenn man sich irgendwie Android- und iOS-Spiele anschaut. Und da, gut, ich weiß es immer nicht, man denkt halt natürlich, okay, wenn es ursprünglich für den PC entwickelt wurde, dann hätte man da vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können, aber im Grunde kommt es ja bei einem Jump'n'Run eher drauf an, dass es alles flüssig läuft, dass die Steuerung präzise ist und dass man immer Herr der Lage ist. Das ist ja meistens irgendwie wichtiger, als dass die Grafik irgendwie hübsch ausschaut. Was ich noch ganz oft hatte, war so ein bisschen, und das ist so ein bisschen Totschlag für ein Jump'n'Run, ich bin ganz oft irgendwie über Plattformen hinausgeschossen. Also weil er irgendwie, wenn der landet hat, macht er immer noch so 2-3 Schritte, wenn man ihn nicht bremst. Und ich bin ganz oft irgendwie, da habe ich dann schon geguckt, wo muss ich jetzt hinspringen? Und dann habe ich nicht aufgepasst und ist er hinten über die Plattform rausgeschossen. Ist das irgendwie nur mir passiert oder?
Nein, das ist nicht nur dir passiert. Also ich fand gerade die Sprungpassagen, das, so wie du das gerade gesagt hast, du musstest gewisse Sachen einfach einplanen, dass er halt noch einen Schritt nach vorne macht, dass die Landung nicht da ist, wo du sie eigentlich planen würdest zum Beispiel. Das ist mir auch ein paar Mal passiert. Also du musst das unheimlich timen und auch schon vorplanen, wie so gewisse Sachen ablaufen. Das fand ich auch. Das war schon sehr hinderlich in manchen Situationen, ja.
Ich habe am Anfang überlegt, ob das vielleicht einfach an dem Analogstick liegt und bin dann mal auf das Digipad umgestiegen, ja. Weil ich mir dachte, okay, vielleicht liegt's einfach an dem Analogstick, dass man den dann einfach immer noch ein Stück gedrückt hält und dann macht er noch einen Schritt oder so. Aber wirklich viel Besserung hat es dann auch nicht gebracht mit dem Digipad.
Ich habe es genauso gemacht, wie du es gemacht hast. Also ich bin nachher auch zum Analogstick, weil ich das ein bisschen fummelig fand, bin ich dann auch zum Digipad umgegangen und selbst da war es dann nicht so optimal gelöst.
Okay. Ja. Ja, also da bin ich ja beruhigt, dass ich nicht alleinige Kacknoob bin, der da irgendwie Probleme hat mit Plattformen, sondern muss es am Spiel gelegen haben. Gut, ja, zum Abschluss noch eine Sache. Wir haben, auch wenn das jetzt ein bisschen absurd ist, weil wir das Spiel jetzt nicht über den grünen Klee gelobt haben, einen Key haben wir noch übrig, den wir für Vita verlosen. Also das heißt, wer jetzt unsere Ausführung zum Trotz irgendwie Lust bekommen hat auf das Spiel, der kann, ja, was muss der machen? Ich glaube, wir könnten mal wieder die Frühhörer belohnen, die wirklich die Leute sind, die das Ding noch in der Nacht oder ganz früh am Morgen, weil sie irgendwie um 5 Uhr früh schon raus müssen zur Arbeit, hören. Deswegen würde ich einfach sagen, wer als erster den Kommentar schreibt, dass er diesen Key haben möchte, muss auch irgendwie da nichts Besonderes reinschreiben. Unter den Blogpost, der kriegt von uns einen Vita-Key zugeschickt und bitte, ich weiß, das, ich sag das immer und es klingt eigentlich absurd, aber bitte eine gültige E-Mail-Adresse hinterlassen, weil wir hatten es teilweise schon, dass Leute kommentiert haben mit irgendwelchen Fantasieadressen oder so einmalig generierten und dann schreibt man da hin und dann kriegt man irgendwie Fehlermeldung zurück. Deswegen gültige E-Mail-Adresse hinterlassen und einfach einen Kommentar schreiben, warum ihr den Key haben wollt. und dann kriegt ihr von uns einen Vita-Key für Ethan Meteor Hunter zugeschickt. René, dir kann man auf Twitter irgendwo folgen, Facebook oder wo findet man euren Cast?
Ja, unseren Cast findet man bei iTunes, einfach unter Bro-Op Talk mal reingucken. Wir haben auch eine Facebook-Seite, Bro-Op Gaming, die wir hin und wieder mal beackern, so mit ein bisschen News oder beziehungsweise eigentlich Sachen, die uns interessieren, in unserem Gaming-Interesse, ne? Dass wir da mal was schreiben, mal ein Bild hochladen oder mal ein Angebot durchhauen oder mal einen Trailer oder so Sachen. Also wir, wie gesagt, wir sind alle nicht aus der Branche, wir machen das nur wirklich aus reinem Hobby. Wir sind aber sehr, sehr investiert in dieses Hobby. Und ja, also zumindest, dass sich Leute unseren Cast anhören, würde mich sehr freuen, weil wir da auch wirklich immer sehr viel Zeit und Liebe reinstecken und wir da auch ein bisschen chaotisch sind. Also hört's euch an.
Ein schönes Schlusswort, hört's euch an. Dann danke ich dir, dass du zu Gast warst, wünsche euch viel Erfolg und Spaß weiterhin mit eurem Cast und wenn du mal wieder ein Thema hast, einfach immer gerne melden bei uns. Wir werden deine Bewerbungsunterlagen sichten, versprochen.
Alles klar, dankeschön.
Bis dann, ciao.
Ciao.